Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Hallo, hier Thomas Hestermann.
Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Kriminalitätsberichterstattung. Sie beforschen seit vielen Jahren die Berichterstattung über Kriminalität. Wie genau machen Sie das? Also was sehen Sie sich da im Einzelnen an?
Also das Verrückte ist an unserer Forschung, wir machen eigentlich das, was ganz normale Menschen machen, die Fernsehen gucken oder Zeitungen lesen, und entdecken dabei doch Strukturen, die sich so dem Einzelnen nicht erschließen. Und zwar dadurch, dass wir das sehr systematisch machen. Also immer 4 Kalenderwochen aus 4 Kalendermonaten alle 2 Jahre sehen wir alle Hauptnachrichtensendungen und Boulevardmagazine der 8 reichweitenstärksten Sender und seit einigen Jahren auch der 5 reichweitenstärksten Tageszeitungen in Deutschland. Und das eben wird dann transkribiert beim Fernsehen. Das wird immer auch noch per Hand gemacht. Das schafft noch keine Maschine. Und dann geht es daran, diese Beiträge zu kategorisieren. Was für Delikte werden dort berichtet? Was erfahren wir über Tatverdächtige, über Opfer? Wer kommt zu Wort? Ist es ein Einzelfall? Ist es allgemein? Und das erlaubt dann gerade über die Jahre zu sehen, wie sich auch unsere Sicht auf Kriminalität verändert hat. Und das zeichnet, gerade dadurch, dass wir immer wieder das Gleiche machen, zeichnet so etwas wie die Fieberkurve der Gesellschaft.
Messen Sie dabei auch die Wirkung, die Berichterstattung hat, oder sehen Sie nur die Berichterstattung selbst?
Nee, erstmal ist es ja die Berichterstattung selbst. Wir wissen natürlich auch viel darüber, wie diese Berichterstattung wirkt. Aber erstmal ist es andersrum, dass ja die Gesellschaft ja schon auch sich auswirkt auf das Mediengeschäft. Und da finde ich schon sehr auffällig zu sehen, 2014 etwa, spielte in den vielen Berichten über Gewaltkriminalität in Deutschland in den Nachrichten die Herkunft der Tatverdächtigen praktisch keine Rolle. Also in ungefähr nur 1/20 aller Beiträge ging es darum, ob das jetzt ein Deutscher oder ein Ausländer war. Und dann passierte eben die Kölner Silvesternacht, viele sexuelle, gewalttätige Angriffe, vor allem auf Frauen. Und die Stimmung kippte in Deutschland. Und in der ersten Analysewelle seitdem ging das schon mal hoch, dass die Herkunft häufiger genannt wurde. Dann ging das weiter. Dann gab es Diskussionen auch über den Pressekodex. Die AfD kam auf, oder jedenfalls wurde stärker sichtbar, kam in den Deutschen Bundestag. Und dann hat sich die Zahl noch mal drastisch erhöht. Und wenn die Herkunft genannt wurde in den Nachrichtensendungen und Boulevardmagazinen, dann fast ausschließlich bei Ausländern. Und das hat eben zu einer enormen Verzerrung geführt. Also um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen. Zunächst mal ist es so, dass ja die Medienhäuser gewaltig unter Druck standen. Also dass erstmal die Gesellschaft auf die Medien eingewirkt hat und dass Vorwürfe laut wurden wie Lügenpresse. Also dass etwas verschwiegen wird oder etwas falsch dargestellt wird, was gerade die Schattenseiten von Migration angeht, oder Lückenpresse, also dass so die Gutmenschen in den Redaktionen etwas bewusst auslassen würden. Und das konnten wir eben mit unserer Forschung ganz gut beobachten und vor allen Dingen prüfen, diese Vorwürfe.
Gibt es eigentlich auch was Sie nicht sehen können? Also wo Sie so große Unsicherheiten in den Daten haben, also wo Sie gerne hingucken würden?
Na ja, klar, also im Grunde, wenn man Wissenschaft so ein paar Jahre macht, dann wird man an manchen Stellen auch wieder demütiger und sagt, wir können nicht die Welt erklären. Wir können nicht, sagen wir, in die Köpfe hineinsehen. Wir können natürlich Menschen auch fragen. Also Sie selber haben mich ja auch im Vorgespräch nochmal auf eine Frage gebracht, nämlich inwieweit auch die Medien vielleicht verzerren, woher Tatverdächtige kommen. Aber das Schöne ist, wir haben eben viele Daten erhoben, die wir immer gar nicht immer alle abfragen. Also die Vermutung war ja, dass ja die Medienhäuser vielleicht schon gezielt schauen auf Tatverdächtige aus muslimischen Ländern. Dem bin ich prompt nochmal nachgegangen, weil ich das auch immer spannend finde, ne? Wenn auch aus dem Journalismus nochmal Fragen an die Wissenschaft kommen, die uns auch nochmal neu fordern. Und es ist tatsächlich so, dass es ziemlich abweicht. Also dass die Hauptherkunftsländer von den Beiträgen, die wir alle erfasst haben, waren eben Iran, arabische Länder, vor allen Dingen Palästina, Syrien, Algerien. während die Länder, die laut der Polizei weit oben stehen, in den sozusagen Top Ten der Herkunftsländer, also wie Türkei, Rumänien, Polen, Ukraine, Bulgarien, die spielen in der Berichterstattung kaum eine Rolle. Also insofern gibt es immer wieder Verzerrungen, dass wir feststellen, die Medien bilden eben nicht ja, schlicht die Wirklichkeit ab, also wie Rudolf Augstein mal sagte, sagen, was ist, sondern die formen ein sehr eigenes Bild. Und das führt zu Missverständnissen und das führt auch dazu, dass wir ja ein sehr verzerrtes Bild von Kriminalität bekommen.
Ja, also ich kenne reichlich Leute, die glauben, draußen vor der Tür ist es unsicherer geworden, weil das ja in der Zeitung steht oder im Fernsehen kommt oder ähnliches. Ist das tatsächlich ein Trend oder ist das bloß meine selektive Wahrnehmung, dass alle anderen glauben, es sei unsicherer?
Also ich glaube, darüber gibt eigentlich ganz gut Auskunft jemand anders, also nicht wir, sondern in dem Fall gibt es ja die R&V-Versicherung, die seit 1992 die Ängste der Deutschen erfasst. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also erstmal so zu sehen, Menschen haben offenbar immer ungefähr gleich viel Angst, aber vor allem vor ganz verschiedenen Dingen. Also in früheren Jahren haben wir Menschen häufig gesagt, dass sie zum Beispiel Angst haben vor Giften im Trinkwasser. Ich glaube, da kommt heute kaum noch jemand drauf. Aber dann schieben sich wieder Ängste, andere Ängste in den Vordergrund. Dann war es eben schon so, dass nach dem 11. September die Angst vor Terroranschlägen hochgeschossen ist. Dann ist das wieder auf so mittlerem Niveau stagniert und dann eben nach den Anschlägen damals in Brüssel, Nizza, Berlin am Breitscheidplatz ist es wieder hochgegangen und dann wieder runtergegangen. Aber da ist so eine, ja, schon so eine ständige Unsicherheit. Erstaunlicherweise ist allerdings die Angst tatsächlich selber Opfer einer Straftat geworden, ist eher zurückgegangen. Also wenn ich habe hier gerade so eine Zahlenkurve aufgerufen. Also da waren eben die Zahlen so in den 90er Jahren noch so um die 40%. Also dass so viele Menschen wirklich dachten, ja, es könnte ihnen ganz konkret passieren, Opfer einer Straftat zu werden. Und diese Werte haben sich eher halbiert. Also insofern muss man sagen, dieses Gefühl der Unsicherheit ist im Langzeitvergleich eher zurückgegangen.
Heißt das, dass die Medien die Sicherheitslage unangemessen abbilden?
Naja, erstmal heißt es ja, dass diejenigen, die Menschen, die ja vielfach auch Medien konsumieren, davon gar nicht so verunsichert sind, sondern das vielleicht schon auseinanderhalten können. Ich glaube, was wir im Augenblick schon erleben, dass es vor allen Dingen mit der AfD eine Partei gibt, die ja Unsicherheitsgefühle quasi als Geschäftsmodell entwickelt hat. Das ist so der Motor, der gesellschaftliche Unzufriedenheit antreibt. Es ist zum Beispiel ganz spannend, das Bundeskriminalamt ist ja also nicht nur die Sicherheitsbehörde, die Straftaten erfasst, sondern die so alle paar Jahre, das letzte Mal schon ein paar Jahre her, einen sogenannten Viktimisierungs-Survey erhebt, ein wunderbares Denglisch. Also da werden Menschen bundesweit eben gefragt, wie sicher sie sich fühlen oder wie unsicher. Und also da wird es dann spannend, weil da geht es ja ins Dunkelfeld, also das, was eben keine Polizeistatistik erfasst, was für Straftaten passieren, aber werden nicht angezeigt. Und interessant ist, dass als Sie das letzte Mal vorgestellt haben, also mit der Kriminalstatistik 2018, sind die Zahlen der Polizei gesunken. Aber das fühlt sich für viele nicht so an, denn zum Beispiel der Anteil der Bevölkerung, der sich nachts in der Wohngegend unsicher fühlt, ist trotz sinkender Kriminalitätsbelastung von 17% im Jahr 2012 auf 22% gestiegen. Also die Menschen sind sicherer, aber fühlen sich unsicherer. Und das, und man hat auch zugleich gefragt, hat sich das Anzeigeverhalten verändert? Weil es könnte ja sein, dass tatsächlich es alles schlimmer geworden ist, aber die Menschen sich vielleicht nicht mehr trauen oder das nicht mehr als lohnend empfinden, zur Polizei zu gehen. Auch das ist ganz klar widerlegt durch diese Befragung. Aber man kann schon wirklich sagen, ja, Deutschland ist sowieso ein im internationalen Maßstab sehr, sehr sicheres Land. Aber diese Unsicherheitsgefühle steigen. Das hat sicherlich was damit zu tun mit Irritation, mit dass diese Gesellschaft sich schon sehr schnell verändert hat, auch mit Einwanderung. Ist das öffentliche Bild hat sich verändert. Und das verunsichert viele und dadurch fühlen sie sich unsicherer, obwohl sie es faktisch nicht sind.
Aber Moment, ich habe einerseits die Medienberichterstattung. Die berichten eben über Verbrechen, es laufen meinetwegen auch überall Krimis, wo ständig jemand ermordet wird. Die Menschen, also das Land ist sicherer, die Menschen fühlen sich unsicherer. Welchen Anteil an dieser Diskrepanz hat denn dann die Medienberichterstattung?
Also, ich glaube, dass Menschen ganz gut unterscheiden können, dass Medien nicht Normalität abbilden. Denn wenn Medien Normalität abbilden würden, dann würde es so langweilige Mitteilungen geben wie: Auch heute sind wieder Hunderttausende von Schulkindern zur Schule gegangen und sind wieder zurückgekommen und Menschen haben Nudelsalat gemacht oder Kartoffeln gekocht. Also das Leben, ne, ist ja so wie ein träger Strom und Mord und Totschlag sind ja die völlige Ausnahme. Also vielleicht tragen also Medien schon erstmal dazu bei, dass sie das, was so passiert, dramatisieren. Also das zum Beispiel können wir auch mit unserer Forschung sehr genau zeigen. Also zum Beispiel von den Zahlen, den zuletzt erhobenen Zahlen von 2023, sehen wir eben, dass im Spektrum der Gewaltdelikte, also die vollendete Tötung, also Mord und Totschlag, die zum Tode des Opfers führen, also mit dem Faktor 276 überzeichnet werden. Also das ist eine Riesenlupe drauf, also diese Delikte zu zeigen. Wenn ein Mensch das Glück hat, einen potenziell tödlichen Angriff auf seinen zu überleben, dann sinkt zugleich die Wahrscheinlichkeit, damit ins Fernsehen oder in die überregionale Tagespresse zu kommen, auf ein Viertel. Also dann, ne, sobald, wenn es gut geht, interessiert es die Medien nicht mehr. Und bei den, sagen wir, den massenhaften Delikten, also die Wirtshausschlägerei, die Hauereien vielleicht auf dem Schützenfest, also die wird sehr viel geringer abgebildet und andere Gewaltdelikte. Also von daher haben Medien eine Lupe, aber also aus vielen Gesprächen, also auch mit Menschen, also zu ihrem Medienverhalten, weiß ich, dass das den meisten klar ist, dass das denn Normalität ist einfach langweilig und Medien greifen schon das Besondere heraus. Ich glaube, dieser Lupeneffekt, ich glaube, den verstehen Menschen ganz gut. Was man aber schwer erfasst kann, ist Verzerrung. Also wenn eben beispielsweise ausländische Tatverdächtige viel, viel häufiger genannt werden als Deutsche im Vergleich zur Statistik, also wenn es da eine Verzerrung gibt, das merke ich nicht so. Und das führt dazu, also zum Beispiel ganz extrem bei den Messerdelikten. Also wir haben unsere letzten Analyse uns darauf nochmal konzentriert. Also Messerdelikte, also Kriminalistiker sprechen dann eben von den Hieb- und Stichwaffen, also Delikten, die eben damit ausgeführt werden. Also fängt an mit dem Drohen bis hin auch zum Zustechen. Und da ist die Berichterstattung, zeigt ganz klar, dass das eben Männer sind aus anderen Kulturkreisen. Tatsächlich zeigen aber die Statistiken, dass, also da, wo man das auch jetzt mittlerweile über Jahre erfasst, ist ungefähr die Hälfte der Tatverdächtigen sind Deutsche, die Hälfte sind Ausländer. Aber Deutsche finden zum Beispiel als Messerstecher praktisch nicht statt. Also wir haben in dieser gesamten Berichterstattung einen einzigen Fall gefunden, in dem Fall aus der FAZ, wo tatsächlich ein Messerstecher als Deutsch bezeichnet wurde. Also die tauchen einfach nicht auf. Und das führt eben schon dazu, dass man denkt so, naja, also die Sache mit den Messerdelikten, das sind ja die anderen. Und dann fallen eben auch so Parolen von rechts, etwa von der Messermigration, fallen schon auf fruchtbaren Boden. Weil da eben so die Medien diesen Trend mit befeuern. Und ich glaube, vielfach ohne das zu wollen, auch ohne das selber zu wissen. Aber unsere Zahlen zeigen eben, dass es da eine enorme Verzerrung gibt.
Gibt es das noch bei anderen Delikten auch, solche Verzerrungen, oder ist es gerade bei diesen Messerstechereien so besonders?
Also das Verblüffende ist, was Sie ja vorhin gefragt haben, was auch nicht berichtet wird. Wir sehen schon, dass auch manche Klischees aus den Medien verschwinden. Also es gab ja mal eine Reihe von Berichten über sogenannte Ehrenmorde. Also da hat man gesagt, also wenn ein zum Beispiel türkischer Mann aus Zorn darüber, dass ihn seine Frau verlassen hat, sie umbringt, das ist ein Ehrenmord, weil er sozusagen in seinem muslimischen Ehrgefühl verletzt sei. Wenn dann der deutsche Maurermeister vielleicht aus Greifswald nicht verwinden kann, dass ja seine Frau ihn verlassen hat und auch da aus gekränkter männlicher Ehre seine Frau umgebracht hat, dann hat man das Familiendrama genannt. Also als seien die da nicht alle ein bisschen so, als seien die ohne jedes persönliche Verschulden quasi mit dem Auto verunglückt. Und diese, also diese völlig tendenziöse Beurteilung, die ist verschwunden. Also sowohl das Familiendrama, was das ja total schönt, wie auch der Begriff Ehrenmord ist aus den Medien komplett verschwunden. Also wir haben viele hundert Beiträge ja analysiert. Man kann die auch mal wunderbar durchsuchen, auch wenn man nochmal bestimmte Fragen hat. Und der Begriff ist komplett verschwunden. Also insofern, aber ich glaube, das Phänomen ist nicht verschwunden, dass Männer, egal ob sie jetzt muslimisch sind oder christlich oder an nichts glauben, dass also ja männliche Ehre eine Rolle spielt und diese Delikte passieren weiter, Frauen kommen zu Tode, aber der Begriff ist verschwunden.
Diese Klischees, die Sie da beschreiben, gibt es das auch bei, also das hatten wir jetzt gerade bei Tätern, aber gibt es das auch bei Tatorten? Also hinterm Bahnhof ist besonders gefährlich oder irgendwie sowas?
Mensch, ich habe schon wieder eine spannende Frage, die ich so spontan nicht beantworten kann. Für mich ist ja nicht so, dass Fazit, also ich komme aus dem Journalismus und habe viele Jahre Radio und Fernsehen gemacht und habe dann an so einer bestimmten Schwelle dann den Weg in die Medienwissenschaft gefunden. Und ich weiß noch so, als ich mit meiner Doktormutter zusammensaß und sie sprach davon, dass Medien die Wirklichkeit konstruieren würden. Ich dachte mir, was ist denn das für ein Quatsch? Also wir konstruieren doch nichts, wir beschreiben einfach auf, was passiert. Und wenn man aber dann sich damit wissenschaftlich befasst, stellt man eben genau das fest, was wir ja jetzt am Thema Kriminalität untersuchen. Es werden einfach immer wieder bestimmte Begriffe geprägt und es werden bestimmte, zum Beispiel Straftaten, besonders stark hervorgehoben und andere eben nicht. Und das ist ein Konstrukt und das weicht auch von der Wirklichkeit ab. Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, wenn, sagen wir mal so, in der deutschen Kleinfamilie geheiratet wird, ne, dann treffen sich da das Brautpaar, vielleicht ein paar gute Freunde, die wenigen Geschwister, die es da gibt, Onkel und Tante. Es ist im Grunde oft eine relativ kleine Veranstaltung. Und wenn mal in vielleicht arabischen Großfamilien geheiratet wird, dann ist das oft wie so ein Dorffest. Also dann treffen sich da vielleicht 200-300 Leute, die sich nicht alle intim kennen, wo es vielleicht auch hier und da Rivalitäten gibt, wo dann ja, dann so die Stimmung explodiert und dann kann es zu Schlägereien kommen. So ähnlich wie, sag mal, bei einem deutschen Schützenfest. Aber für uns ist das dann, oder für uns sozusagen Deutsche, ist das dann so fremd, dass sie auf einer Hochzeit sich prügeln, dass das in einer besonderen Weise skandalisiert wird. Und das hat was eben einfach damit zu tun, dass ja, dass die Lebensumstände manchmal verschieden sind. Nicht, dass die Menschen verschieden sind, sondern dass zum Beispiel eine Hochzeit in verschiedenen Kulturkreisen etwas völlig Verschiedenes ist und dass darum da auch ganz verschiedene Dinge passieren. Ich glaube, das führt dazu, dass wir gleiche Dinge in verschiedenen Kontexten völlig verschieden beschreiben.
Gibt es da noch mehr von Straftaten, die unterberichtet sind?
Naja, ich glaube, was insgesamt ganz, ganz schwer zu erfassen ist, ist eben Kinderpornografie. Das ist übrigens ein Delikt, wo Deutsche sehr, sehr stark vertreten sind. Was, wenn man immer so guckt auf die Ausländerkriminalität, das ist ein Riesendeliktsfeld, wo ja sehr viele scheinbar brave Familienväter, Angestellte ihr Unwesen treiben und das findet eben sehr, sehr stark ja im Dunkeln statt. Und wir haben gerade mit einem ganz anderen Forschungsprojekt eben nachgewiesen, wie zunächst mal harmlose Familienbilder von Kindern, aber die Kinder nackt zeigen, gerade über Hashtags gebündelt werden, sehr leicht gesucht werden können, ins Darknet wandern und ja dazu führen, dass diese Kinderbilder dann wieder gegen Kinderpornografie getauscht werden, kommentiert werden auf scheußliche Weise. Also da ist so ein Kriminalitätsfeld, aber eben mit Verbindung in diesem Fall in die schöne, bunte, fröhliche Bilderwelt von Instagram, die aber dann eher an manchen Stellen wie so die digitale Vorhölle wirkt. Und das ist eben ein Bereich, in denen Journalisten ganz, ganz schwer einblicken können. Und wo vielleicht manchmal auch ja so die Möglichkeit fehlt oder auch der Antrieb zu recherchieren. Denn das haben wir auch gesehen, also bei all dem Fokus auf ausländische Tatverdächtige, ausländische Opfer sind überhaupt kein Thema, praktisch kein Thema. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ja Journalistinnen oft sehr stark unter Zeitdruck sind, dann diese kulturellen Barrieren, Sprachbarrieren zu überwinden, da muss man sich schon wirklich Zeit nehmen, auch Zeit haben. Und dafür reicht es eben nicht. Und darum wird auch da, glaube ich, viel zu wenig recherchiert und berichtet.
Sie sagten vorhin, mit der AfD hätte eine Partei sich gefunden, die ja, Verbrechen ausschlachtet, um so eine Stimmung zu verbreiten. Jetzt habe ich den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch zunehmend im Internet so Krawallportale, also im Grunde auch Medienangebote, genau das Gleiche machen. Also Verbrechen ausschlachten, Untergangsstimmung verbreiten, gerne auch noch rassistisch. Sehen Sie das in Ihren Daten oder ist das auch wieder nur so meine selektive Wahrnehmung?
Also tatsächlich, also haben wir ganz am Anfang des Forschungsprojektes auch Interviews geführt mit Journalisten, also quer durch alle Medienhäuser, und haben auch da die These abgefragt, inwieweit eigentlich Kriminalität so als Geschäftsmodell gesehen wird. Und ich fand interessant, dass also entgegen so den Unkenrufen zum Beispiel zur Einführung des Privatfernsehens in Deutschland, wo man dachte, so jetzt kommt so Blut und Krawall und Sex, also jetzt wird alles, jetzt fallen alle Grenzen. Das ist im Grunde nicht passiert. Also auch Sender wie RTL, ne, die ja früher mit Tutti Frutti, also schon so ein bisschen aus mir gewildert haben, oder mit Reality-TV, also in den Abgründen, haben festgestellt, wenn wir ein Familienprogramm sein wollen, dann können wir nicht Inhalte liefern, die vielleicht Erwachsene spannend finden, aber die in den Familien schnell abgeschaltet werden, wenn Kinder dann auch zugucken können. Also da ist man häufig, hat man sich sehr geändert, oder denkt man an Sendungen wie Explosiv, RTL Explosiv. Das war mal so in den Frühzeiten sozusagen so eine Schauertat nach der anderen. Und mittlerweile sehen Sie da Beiträge wie die Familie mit den 7 Kindern, die ihren ersten Urlaub macht, oder ja, so Geschichten aus dem Modegeschäft, also eher harmlose, bunte Boulevardgeschichten. Also insofern ist mein Eindruck nicht, dass man, ja, dass Kriminalität sozusagen in massenhafter Ausprägung ein Geschäftsmodell ist. Also ein Journalist sprach mal von so einer homöopathischen Dosis. Ich habe übrigens heute Morgen mir einfach nochmal die Bild angeguckt und was da so für Geschichten gefahren werden. Da muss man schon sagen, also da geht es dann um Dieter Bohlen und ein Gespräch mit Friedrich Merz, dann geht es um Habecks Heizgesetz, dann geht es ja um den Halbpromi, der Steuersorgen hat, und dann irgendwann geht es dann auch schon um dies und jenes Verbrechen oder so Kleindelikt. Also das ist das massenhaft als sozusagen als Medienrenner gibt, das stimmt so nicht. Aber in dieser Zeit, wo wir eben spezialisierte Angebote haben, kann natürlich sein, dass einige dann eben sagen, okay, dann liefern wir nur das.
Sie sagen, das ist kein Geschäftsmodell. Wenn ich das Fernsehen anmache, entweder sehe ich irgendein fiktionales Format, das damit beginnt, dass irgendwo eine Leiche rumliegt am Ufer des Flusses. True-Crime-Podcasts sprießen aus dem Boden, True-Crime-Fernsehserien sprießen aus dem Boden. Das wird doch anscheinend gesehen und gehört ohne Ende. Also sonst wird es ja nicht produziert werden.
Ja, das stimmt. Also das, also sozusagen mit der homöopathischen Dosis, das war jetzt bezogen auf Journalismus, auf Nachrichtensendungen. Also da stellen wir fest, dass auch so über die Jahre relativ konstant, also so öffentlich-rechtlich, privat, also zwischen vielleicht 5% und 10% ist das so der Anteil am Angebot. Da gibt es manchmal Ausreißer, also was ich ganz verblüffend finde, dass ausgerechnet das öffentlich-rechtliche Qualitätsfernsehen mit Hallo Deutschland im ZDF, also regelmäßig die höchsten Anteile verzeichnet. Also da geht es dann von einem schaurigen Mord und zur nächsten Straftat, zwischendurch nochmal die furchtbarsten Verkehrsunfälle des Tages. Da frage ich mich manchmal schon, ob das echt dem Anspruch von Bildung, Beratung, Information, Kultur so gerecht wird. Aber was das Fiktionale angeht, ja, bin ich da völlig bei Ihnen. Und das finde ich ja wirklich absolut daneben, dass das doch eigentlich knappe Geld für öffentlich-rechtliches Fernsehen in da den Usedom-Krimi, da den, weiß nicht, Gotland, also ja, eine lockere Folge, den Tatort in auch unglaublich vielen Wiederholungen. Also, dass man schon sehr, sehr stark drauf setzt auf diese Impulse. Ich glaube, da könnte man manchmal schon mutiger sein und mehr drauf setzen auf spannende Reportagen, Dokumentationen, die erhellend sind und nicht so auf den Grusel setzen, als ja, einfachsten Impuls, Fernsehen anzuschalten.
Aber das ist ja das, was diese True-Crime-Formate letztlich machen. Also die erhellen ja Verbrechen, die bereits passiert sind.
Ja, man kann es auch mit Anspruch machen. Also so ein Podcast wie Zeitverbrechen hat ja aus meiner Sicht schon noch immer die Funktion, also jetzt über den Thrill hinaus, also über den Grusel der Geschichte schon auch Wirklichkeit zu zeigen. Also dass man dann zum Beispiel eine Folge macht über Falschaussagen und damit schon beleuchtet, inwieweit kann man eigentlich Zeugenaussagen durchdringen? Wie glaubwürdig sind eigentlich Bekenntnisse von Opfern, inwieweit muss man da auch misstrauisch sein? Das ist übrigens ganz spannend. Wir haben ja, also ich lege immer großen Wert darauf, nicht von Tätern, sondern von Tatverdächtigen zu sprechen. Da fällt mir übrigens auf, dass Journalisten das in aller Regel nicht tun. Die sprechen von Tätern, wo ich sagen würde, hallo, da gibt es ja nur einen vielleicht auch dringenden Tatverdacht, aber die Menschen, die da als Täter oft dargestellt werden, die sind doch noch lange nicht verurteilt und viele werden auch nicht verurteilt. Aber mit gleichem Recht müsste man ja eigentlich auch von Opferverdächtigen sprechen, denn auch viele oder zumindest einige, die angeben, Opfer einer Straftat geworden zu sein, haben vielleicht ganz andere Motive, sind also womöglich auch ja auf einem Rachefeldzug oder ist es so einfach nicht passiert. Also auch da müsste man ja schon auch genauso behutsam sein, aber das sind Journalisten oft nicht. Und das ist zum Beispiel auch das Thema, was dann eben auch in so einer Folge von Zeitverbrechen mal sehr schön Thema war. Also wenn das gemacht wird, dann kann man auch Verbrechen durchaus nutzen. In dieser Intensität finde ich das manchmal schon befremdlich.
Wenn ich das jetzt so zusammenfassen würde, also wir haben anscheinend ein Fehlkonstrukt, das heißt Ausländerkriminalität. Die Medien haben eine viel zu starke Lupe. Wir hören zu wenig über die Opfer. Spezialangebote wie diese Krawallportale, die es da online gibt, die sind weitgehend irrelevant. Die True-Crime-Podcasts wie Zeitverbrechen machen es eigentlich ganz okay. Was kann ich daraus ableiten für eine Verbesserung der Alltagsberichterstattung? Wie müsste die aussehen, um angemessen abzubilden, wie die Kriminalität auf der Straße stattfindet?
Also was ich mir immer wünschen würde, ist, dass Journalistinnen und Journalisten nachfragen. Also mir hat mal einer meiner Journalismuslehrer mit auf den Weg gegeben, nichts glauben und alles für möglich halten. Ist diese Sicht der Dinge wirklich die richtige? Gehe ich den Fakten wirklich auf den Grund? Müsste ich nicht nochmal nachfragen? Bringe ich eigentlich wirklich alle Beteiligten zu Wort? Also ich glaube, in diesem Sinne an sich zu zweifeln, und ich glaube, darum geht es. Und was ich aber immer wieder merke, auch allein durch Ihre Fragen, für die ich sehr dankbar bin, die haben mir ja vorhin schon wieder eine mitgegeben über die Tatorte, wo ich erstmal passen muss, oder auch eben die Frage so nach, ob bestimmte Länder besonders häufig auftauchen. Ich glaube, es ist ein Dialog wichtig. Also mir ist der Dialog wichtig auch zwischen Medienforschung und Journalismus. Also dass auch die Forschung, und das tun wir, glaube ich, jetzt nicht besserwisserisch über die Medien herzieht, sondern einfach die Muster zeigt und die widerspiegelt und zur Diskussion stellt. Und insofern wünsche ich mir auch andersrum und erlebe das oft auch, dass Journalisten auch wieder neugierig sind, auch mit Hilfe von Medienforschung ihre eigenen blinden Flecken zu entdecken und dann eben Journalismus besser zu machen.
Thomas Hestermann, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.